Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, Laura. Wir haben uns heute ein paar richtig spannende Themen aus der Tech- und Finanzwelt angeschaut, die momentan die Märkte bewegen. Es geht um alles von riesigen Cloud-Imperien über Speicherchips bis hin zu, nun ja, der Jagd nach der ewigen Jugend. Ich bin echt gespannt auf deine Perspektive dazu.
Danke, Tim. Ich freue mich auch sehr. Wir haben da wirklich einen bunten Mix heute. Es ist faszinierend zu sehen, wie eng die verschiedenen Bereiche eigentlich miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel, wie eine Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz plötzlich Auswirkungen auf Hardwarehersteller in Korea oder sogar auf die Dermatologie hat. Ich glaube, wir können heute einiges Licht ins Dunkel bringen, besonders für alle, die vielleicht nicht jeden Tag die Finanznachrichten wälzen.
Genau das ist der Plan. Fangen wir doch direkt mit einem Schwergewicht an. Amazon und speziell deren Cloud-Sparte, AWS. Jetzt sagen viele ja immer nur, dass Amazon diese riesigen Pakete ausliefert. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, ist AWS eigentlich der eigentliche Motor, oder? Was sind da gerade die wichtigsten Erkenntnisse?
Absolut, Tim. Wenn wir uns AWS ansehen, dann sehen wir eine beeindruckende Resilienz und Skalierbarkeit. Das bedeutet im Grunde, dass das Geschäft extrem stabil ist und problemlos mitwachsen kann, egal wie groß die Nachfrage wird. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Das Umsatzwachstum lag im Jahresvergleich bei ganzen 37%. Damit haben sie die Erwartungen des Marktes deutlich geschlagen.
37%, das ist ja für ein Unternehmen dieser Größe fast schon unglaublich. Aber jetzt kommt der Punkt, an dem es für Einsteiger vielleicht etwas komplizierter wird. Im Zusammenhang mit AWS wird oft von den Margen gesprochen. Kannst du uns das kurz erklären? Was bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, dass die Margen trotz massiver Investitionen stabil geblieben sind?
Sehr gerne. Die Marge ist vereinfacht gesagt der Teil vom Umsatz, der nach Abzug aller Kosten als Gewinn übrig bleibt. Stell dir vor, du verkaufst eine Limonade für 2 Euro und sie kostet dich in der Herstellung 1,50 €, dann hast du eine Marge von 50 Cent. Bei Amazon ist das Besondere. Sie stecken gerade gigantische Summen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, also in neue Rechenzentren und teure Chips. Normalerweise würden solche massiven Ausgaben den Gewinn drücken, aber AWS hat es geschafft, die Margen stabil zu halten oder sie sogar zu steigern. Das zeigt uns, dass sie ihre Kosten extrem effizient im Griff haben.
Ah, verstehe. Also investieren sie massiv in die Zukunft, ohne dass das aktuelle Ergebnis sofort einbricht. Das ist natürlich ein starkes Signal. Und was ist mit dem restlichen Amazon-Geschäft? Wir kennen ja alle den Prime Day und diesen Trend, dass immer mehr Leute online shoppen. Spielt das auch eine Rolle für das Gesamtbild?
Oh ja, absolut. Der E-Commerce wächst ebenfalls. Hier lag das Umsatzwachstum bei 15%. Der Prime Day und die optimierte Logistik stützen den Einzelhandel massiv. Aber der Clou ist die Synergie. Amazon nutzt seine Größe, um die sogenannten Grenzkosten niedriger zu halten. Das bedeutet, dass es für sie im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern wie Oracle oder Google günstiger ist, zusätzliche KI-Rechenleistung bereitzustellen. Das macht AWS zu einem echten Kerninvestment in dieser Cloud-Ära.
Das klingt erst einmal alles sehr rosig, aber wo es kein Risiko gibt, da gibt es keine Rendite, richtig? Wo liegen denn die Fallstricke bei Amazon? Worauf müssen Investoren achten?
Da gibt es tatsächlich ein paar kritische Punkte. Erstens müssen wir über den freien Cashflow sprechen, also das Geld, das dem Unternehmen nach allen Ausgaben wirklich zur Verfügung steht. Auf einer rollierenden Basis von 12 Monaten belasten die massiven KI-Investitionen diesen freien Cashflow spürbar. Außerdem gibt es natürlich das Risiko einer allgemeinen nahen Konsumschwäche. Wenn die Menschen weniger Geld ausgeben, trifft das direkt den Einzelhandel. Und ganz wichtig, die Abhängigkeit von Hardware. Wenn es Engpässe bei High-End-Chips gibt, könnte das Wachstum von AWS bremsen, weil sie schlichtweg nicht genug Rechenpower bauen können.
Verstehe, also ein Balanceakt zwischen massivem Wachstum und extrem hohen Kosten. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wenn wir schon über Chips und KI sprechen, dann kommen wir eigentlich direkt zu Samsung. Da gibt es ja diesen Begriff des Memory Cycles, oder? Was genau ist damit gemeint und warum sollte das bis 2027 spannend bleiben?
Genau, der Memory Cycle beschreibt den typischen Zyklus von Speicherchips. Mal gibt es zu viele, die Preise sinken, dann gibt es zu wenige, die Preise schießen hoch. Bei Samsung sehen wir gerade ein extrem bullisches Signal für die nächsten 2 Jahre. Die operative Gewinnsteigerung war absolut beeindruckend, sie ist fast 20-fach gestiegen. Aber der eigentliche Punkt ist die Angebotsverknappung.
Moment, warum gibt es denn plötzlich eine Knappheit? Können die Firmen nicht einfach mehr Chips produzieren? Das klingt so simpel, als müsste man nur ein paar neue Maschinen einschalten.
So einfach ist das leider nicht. Und genau da liegt die Chance für Samsung. Neue Chipfabriken, sogenannte Fabs, haben eine Vorlaufzeit von 2 bis 3 Jahren. Das heißt, wenn man heute merkt, dass man zu wenig Chips hat, dauert es Jahre, bis eine neue Fabrik wirklich produziert. Deshalb wird es vor 2008 kaum signifikante neue Kapazitäten geben. Samsung prognostiziert sogar, dass die Knappheit im Jahr 2007 noch stärker sein wird als aktuell.
Das ist ja wie bei Immobilien in einer boomenden Stadt. Wenn keine neuen Wohnungen gebaut werden können, steigen die Mieten. In diesem Fall steigen also die Preise für diese speziellen Speicherchips?
Exakt. Vor allem für HBM, das steht für High Bandwidth Memory. Diese Chips sind absolut essentiell für KI-Beschleuniger. Ohne diesen extrem schnellen Speicher können moderne Sprachmodelle, also LLMs, wie wir sie aus der KI-Welt kennen, weder trainiert noch effektiv betrieben werden. Wer diesen Zyklus versteht, sieht hier eine langfristige Chance auf einen Aufwärtstrend.
Das klingt logisch, aber auch bei Samsung gibt es sicher Risiken. Ich denke da sofort an die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China. Spielt das eine Rolle für Samsung?
Absolut, das ist einer der Hauptrisikofaktoren. Handelskonflikte könnten den Absatz in Asien massiv behindern. Ein weiterer Punkt wäre die Gefahr einer Überinvestition. Falls Wettbewerber doch unerwartet schnell ihre Kapazitäten hochfahren sollten, könnte das zu einem Preissturz führen. Und dann gibt es noch einen ganz spezifischen Flaschenhals, die Abhängigkeit von Nvidia. Samsung muss seine Chips für die neuesten Generationen von Nvidia zertifizieren lassen. Wenn das nicht klappt oder verzögert wird, nützt ihnen auch die beste Fabrik nichts.
Wahnsinn, wie eng alles verzahnt ist. AWS braucht die Rechenpower, Samsung liefert den Speicher und Nvidia gibt quasi das Okay dazu. Jetzt machen wir mal einen kompletten Themenwechsel, um den Kopf ein bisschen zu lüften. Wir gehen weg von der Hardware-Welt hin zur Ästhetik. Galderma, da geht es ja um Pharma und Dermatologie. Warum taucht so ein Unternehmen in einem Tech- und Finanzkontext auf?
Das klingt im ersten Moment vielleicht seltsam, aber eigentlich folgt es einer ganz klaren Logik. Wir leben in einer alternden Gesellschaft und gleichzeitig gibt es einen enormen gesellschaftlichen Druck, ein jugendliches Aussehen zu bewahren. Galderma besetzt genau die Schnittstelle zwischen pharmazeutischer Forschung und der praktischen Anwendung beim Hautarzt. Ihr Fokus liegt auf Produkten zur Faltenreduktion und Hautverbesserung.
Also quasi der Profiteur vom Anti-Aging-Boom? Aber ist das nicht ein sehr luxuriöses Thema, das bei einer Wirtschaftskrise als erstes gestrichen wird?
Das ist ein interessanter Punkt, aber die Analyse zeigt etwas anderes. Viele dieser Behandlungen werden mittlerweile als Lifestyle-Notwendigkeit wahrgenommen, fast wie eine Art Pflegeabonnement. Diese medizinische Ästhetik ist daher weniger konjunkturanfällig als klassische Konsumgüter. Zudem gibt es einen weltweiten Trend zu minimalinvasiven Eingriffen. Die Menschen wollen keine großen Operationen mehr, sondern kleine Behandlungen, die schnell gehen und effektiv sind.
Verstehe. also regelmäßige kleine Termine statt einer großen OP. Das schafft natürlich eine hohe Kundenbindung. Welche Vorteile hat Galdamar gegenüber anderen Firmen in diesem Bereich?
Ihr größter Trumpf ist die tiefe Integration in die dermatologischen Fachpraxen weltweit. Sie sind nicht einfach nur ein Hersteller, sondern fest in der professionellen Anwendung verwurzelt. Das gibt ihnen einen enormen Wettbewerbsvorteil und sorgt für ein konstantes Wachstum des Absatzvolumens.
Aber auch hier müssen wir die Kehrseite betrachten. Was könnte dem Erfolg von Galdamar im Weg stehen? Ich tippe mal auf strengere Gesetze.
Richtig getippt. Regulierungsrisiken sind ein großes Thema. Wenn Gesundheitsbehörden plötzlich strengere Auflagen für Filler oder Botox-ähnliche Substanzen einführen, könnte das Geschäft bremsen. Außerdem gibt es die Konkurrenz durch neue Technologien, zum Beispiel nicht-invasive Methoden zur Hautverjüngung, die vielleicht ganz ohne Spritzen auskommen. Und ja, bei einer extremen Wirtschaftskrise könnten sogenannte Elective-Behandlungen, also Dinge, die man theoretisch verschieben kann, doch reduziert werden.
Alles klar, also auch hier gilt das Prinzip Risiko gegen Chance. Zum Abschluss möchte ich noch einmal zurück zur Tech-Welt, aber diesmal in einem breiteren Rahmen. Wir schauen uns den Semiconductor SOX-Index an. Jetzt wird es für unsere Einsteiger wieder technisch. Was genau ist dieser Index und warum spricht man hier von einem technischen Bounce?
Lass uns das ganz einfach aufdröseln. Der SOX-Index ist im Grunde ein Korb, in dem die wichtigsten Halbleiterunternehmen stecken. Wenn wir sagen, der Sektor war technisch extrem überverkauft, bedeutet das, dass die Kurse aus Angst vor einer Blase viel zu stark gefallen sind, weit unter das, was die eigentlichen Fundamentaldaten rechtfertigen würden. Ein wichtiges Signal war hier die sogenannte 50-Tage-Linie. Fast kein einziger Titel notierte mehr darüber, was oft ein Zeichen für eine Bodenbildung ist.
Okay, also sind die Kurse so tief gefallen, dass sie quasi zu billig waren? Und dieser Bounce, das ist dann wie ein Gummiband, das wieder nach oben schnellt?
Genau so kann man es sich vorstellen. Ein Bounce ist eine schnelle Gegenbewegung nach einem starken Kursabfall. In diesem Fall haben starke Zahlen von Microsoft und Samsung als Katalysator gewirkt. Da die fundamentale Nachfrage nach Chips, egal ob für KI oder Automotiv, intakt bleibt, ergab sich hier ein attraktives Fenster für einen sogenannten Swing Trade.
Moment, stopp! Swing Trade, das ist wieder so ein Begriff, den wir kurz erklären müssen. Was genau macht man da? Ist das was für langfristige Anleger oder eher für die schnellen Trader?
Ein Swing Trade ist eher eine kurz- bis mittelfristige Strategie. Man versucht nicht, eine Aktie über 10 Jahre zu halten, sondern nutzt eine kurzfristige Schwankung, eben den Swing aus. Man kauft also im Tief und verkauft, sobald die Erholung ein gewisses Niveau erreicht hat. Die Tatsache, dass Werte wie Micron, AMD und Intel bereits wieder anziehen, zeigt, dass der Markt eine Unterstützung gefunden hat.
Das klingt nach einer spannenden Chance, aber auch nach einem Risiko, wenn man den Zeitpunkt verpasst. Gibt es hier nicht auch Gefahren? Was könnte diesen Bounce wieder zunichte machen?
Absolut, da gibt es 3 große Warnsignale. Erstens die Gefahr einer Bärenfalle. Das ist eine Situation, in der es kurzzeitig nach oben geht, nur um dann noch tiefer zu fallen. Zweitens der Zinsdruck. Wenn die Renditen für US-Staatsanleihen steigen, belastet das oft die Wachstumsaktien im Tech-Sektor, weil die Finanzierung teurer wird und zukünftige Gewinne weniger wert sind.
Und der dritte Punkt, das wäre wahrscheinlich eine echte Rezession, oder?
Genau. Eine echte wirtschaftliche Rezession würde die Nachfrage nach Hardware drastisch senken. Und das würde leider auch die KI-Euphorie nicht komplett ausgleichen können. Aber insgesamt bleibt die KI-Infrastruktur das wichtigste Investmentthema der Dekade. Wenn ein Marktführer wie Microsoft positive Nachrichten liefert, hebt das oft den gesamten Sektor mit nach oben. Das ist dieser Ketteneffekt, von dem wir sprachen.
Wahnsinn, Laura. Wir sind heute wirklich durch die ganze Welt gereist. Von den Cloud-Servern in den USA über Speicherchips aus Korea bis hin zu dermatologischen Praxen und den technischen Charts der Wall Street. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Bild davon bekommen, wo gerade die Hebel liegen und welche Risiken man im Auge behalten muss.
Ja, das war eine richtig spannende Reise. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass am Ende oft die einfachsten Prinzipien gelten. Angebot und Nachfrage bei den Samsung-Chips oder der Wunsch nach Jugend bei Galderma. Man muss nur wissen, wo man hinschauen muss.
Da hast du absolut recht. Ich denke, das war ein perfekter Überblick für heute. Vielen Dank an dich, Laura, für deine Einblicke und die tollen Erklärungen. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute ein paar spannende Impulse für euer Finanzwissen mitnehmen.
Sehr gerne, Tim. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Macht's gut.
Bis bald. Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.